wieder anders. Der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhardt.
Ja, hallo, da sind wir wieder bei Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast mit mir, Christine Eichhorn und
Toni Bernhardt.
Ja, wir sitzen wieder hier im K2, um eine neue Folge über Becher zu machen.
Heute geht es um den Sohn. Welchen Sohn? Den Bechersohn. Also Johannes R. Becher hatte einen Sohn, Thomas Becher. Und den möchten wir heute als Anlass nehmen, um einen Aspekt in Bechers Leben und auch in Bechers Werk durchzudenken. Das ist auf den ersten Blick recht übersichtlich. Aber es eröffnet viele Facetten und vor allem auch es ermöglicht es, einen relativ langen Zeitraum zu überblicken.
Genau, also das ist auch ein interessantes Thema, weil wir haben ja schon viel über Becher und seinen Vater gesprochen, ne? Der ist uns schon sehr oft begegnet. Sein Sohn begegnet in der Literaturgeschichte oder in den Biografien nicht so häufig, was auch damit zusammenhängt, dass der Sohn eigentlich kaum Kontakt zum Vater hatte, weil das ist der Sohn zunächst mal von der zweiten Ehefrau oder mit der zweiten Ehefrau Lotte Becher, und die haben 1928 geheiratet in Berlin, und auch 1928 ist eben dieser Sohn geboren, und die Ehe ist aber relativ schnell auseinandergegangen, beziehungsweise da haben die nicht mehr zusammengelebt. Und dann kommt ja die Exilzeit, und nach 1933 emigriert Becher halt Richtung UdSSR und Lotte Becher mit ihrem Sohn Richtung England. Und das ist natürlich der Grund, warum es da eigentlich keinen wirklichen Kontakt zum Vater gibt, also nur Briefkontakt.
Und nichtsdestotrotz gibt es ein Gedicht, das heißt Der Sohn, und bezieht sich mit ziemlicher Sicherheit auf Thomas Becher. Wollen wir vielleicht damit anfangen?
Das machen wir.
Der Sohn. Seht, in meinem jungen Sohn ist heut enthalten, was mir einst zu sagen. Shakespeare, Sonett 2. 1. Wenn ich die Erde einmal muss verlassen, wie hab ich ihre Wärme gern gespürt, wirst du doch sein, und deine Hand zu fassen bedeutet, dass mich deine Zeit berührt. Mein Bild wird nicht in deinem Bild verblassen, es hat die Zeit den Hass dir angeschürt. Oh, ich will gern von dir mich führen lassen, ich spür, dass eine ferne Zeit mich führt. Du hast das Glück, und viel blieb dir erspart, dort anzufangen, wo mein Weg einst endet. In tiefem Dunkel hat er angefangen und in der Mitte erst sich umgewendet. Vor diesem Wege bliebest du bewahrt, so wird man viel von dir viel mehr verlangen. 2. Ich habe Angst, das Spiel zu wiederholen. Ich flieh vor dir, und du bist doch mein Sohn. Ich schlug dich nie, ich hab dir nichts befohlen. Es war mir so, als würdest du mir drohen. Mit jenem Tag, an dem du zu mir trittst und sagst, ich geh, ich hab genug gelitten. Was ich erlitt einst, jetzt auch du erlittst. Es wäre zu spät, dir dann noch abzubitten. Ich flieh vor dir und kann dir nicht entfliehen, denn kommt der Tag nicht, wird ein anderer sein. Du wirst mich finden und mich an dich ziehen. Nie spieltest du mit mir, ich war so klein. Und schaust mich, deinen Vater, fragend an. Ich bin dein Sohn, was habe ich dir getan?
Interessant ist ja tatsächlich, dass der leibliche Sohn, der echte Sohn von Becher, in seinem Werk keine große Rolle spielt. Wie du sagtest, um die Vaterfigur, da geht es oft, um eine Sohnfigur oder meinetwegen auch imaginäre Tochterfigur geht es nie. Eigentlich Becher als Vater ist ein Thema, das man schwer greifen kann. Hat keine besondere Präsenz zunächst einmal.
Ja, finde ich auch, weil ich meine, wir wissen ja auch, dass Lilli Becher, die dritte Ehefrau, die hatte ja noch eine Tochter aus ihrer vorherigen Ehe. Also auch da hat er ja eine gewisse Vaterfunktion dann eingenommen in dieser Familie, aber auch darüber ist einfach nichts bekannt. Also als Vater tritt er selber in seinen Briefen, in seinen Werken eigentlich ganz, ganz selten auf. Das ist hier mal die eine Stelle, wo er so über den Sohn reflektiert. und dann auf eine Art und Weise, die interessant ist, weil man irgendwie schon sagt, da ist schon drinsteckt, dass er den, dass es eigentlich keine große Nähe gibt, ne? Also du spieltest nie mit mir, war ja so ein Vers, der da vorkommt. Also diese Reflexion auf den, über den abwesenden Sohn eigentlich.
Ja, und eben die Zeile, du spieltest nie mit mir, da kann man auch fragen, wer sagt das? Sagt das der Sohn? Sagt
ja,
das
ja, der Vater? Das sagt der Sohn, würde ich
oder
sagen.
Oder sagt das der Vater als Sohn? Mhm. Also es verschwimmen hier auf eine sehr interessante Weise verschiedene Rollen. Die Vaterrolle und die Sohnrolle, die eigene Sohnrolle.
Mhm. Ja, das ist interessant. Ich glaube auch, also Becher spiegelt sich irgendwie selbst in der Sohnrolle dann wieder. Ne? Also auch dieses, ich habe dich nie geschlagen, das ist ja ein Motiv, das kennt man aus den Vater-Sohn-Beziehungen sonst. Also, dass man dass ein anderes Verhältnis zu seinem Sohn hat, aber halt ein viel, viel distanzierter, weil er ja einfach gar nicht da ist.
Und zugleich spricht doch auch Freude aus diesem Gedicht, dass er einen Sohn hat. Also das, so würde ich es auch hören und lesen. Also eine ja, er äußert sich dazu, er dichtet. Immer wenn Becher etwas Wichtiges zu sagen hat, dann schreibt er Gedichte. Hier schreibt er gleich zwei über den eben geborenen eigenen leiblichen Sohn.
Ja, und über den Sohn, wo er sich halt auch Gedanken macht, was wird der später eigentlich machen? Ne? Also mein Weg war so, im Dunkeln lag der, ich war nicht ganz klar, wo es hingeht und bei dir wird es klarer sein. Also es ist auch so eine Projektion, ja, die aber auch wieder bedeutet, dass er sich eigentlich in dem Sohn selber spiegelt. Das heißt, ist so ein bisschen das Ebenbild. Ne? Also das ist, eigentlich ist der Sohn nicht als Sohn relevant, sondern wieder als so ein alter Ego, auf das man Dinge projizieren kann, so kommt mir das vor.
Ja, ja. Und interessant ja auch, dass uns dieser Sohn jetzt über einen langen Zeitraum auch führen wird. Wir sind hier 28, 29. Wir werden den nun verfolgen können bis in die Nachkriegszeit. Also er wird Spuren hinterlassen. Es gibt schriftliche Zeugnisse, vor allem Briefzeugnisse, wo dieser Sohn selten zwar, aber doch immer wieder auftaucht.
Genau, also das wird also heute, jetzt haben wir mit einem Gedicht angefangen, aber eigentlich wird das heute wieder eine stärker biografisch orientierte Folge, wo wir uns eben mal angucken, wie das Verhältnis da ist. Was man eben sagen kann, wie gesagt, die sind nach England ausgewandert, die Lotte Becher mit ihrem Sohn, der dann im später auch, also eigentlich heißt er Hans Thomas und später nennt er sich dann John T., also er führt so eine englische Variante seines Namens ein und bleibt auch in England, also was man über ihn weiß, ist, er hat dann halt geheiratet und hat seinerseits einen Sohn bekommen, das ist der Richard, der lebt auch noch. Ist jetzt so Mitte, Ende 70, also das ist Bechers Enkel, aber dadurch, dass sich die Eltern dann, seine Eltern sehr früh auch getrennt haben, gibt es eigentlich wenig Bezug, also das heißt, so ein bisschen ist da diese Familienlinie auch abgerissen, ne? Also man weiß wenig über das Leben von diesem Sohn und was wir uns heute anschauen, ist also sind die biografischen Zeugnisse, die wir so haben, durch die Exilzeit hindurch bis zu diesem einen Besuch Anfang der 50er Jahre, als John T. Becher mal nach Berlin kommt, nach Ostberlin. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Höhepunkt unserer Folge heute.
Wir steigen ein mit zwei Briefen aus der Exilzeit. Ein früher aus dem Jahr 1939 und ein eher später von 1944. Im ersten Brief schreibt Lotte an Johannes Becher und im zweiten schreibt Thomas, der Sohn, an seinen Vater, Johannes Becher.
Von Lotte Becher, 2. Juli 1939. Lieber Hans, Oskar sandte mir deinen Brief, vielen Dank. Ich hoffe, in einigen Monaten hinüberzufahren, wenn es noch möglich sein wird, was ja heute sehr ungewiss erscheint. Das Leben hier als Servant ist sehr schwer und man ist eine Art Sklave. Man betritt die Straße bloß einmal in der Woche für wenige freie Stunden, 4 bis 10 Uhr, und bloß jeden zweiten Sonntag ist man ab 4 Uhr Nachmittag frei. Immer muss man abends aber zurück sein, um den Leuten, diesen absoluten Nichtstuern, ihr Schlafzimmer aufzubetten, ihre unzähligen Gläser hinzustellen, Schlafröcke, Hausschuhe, Nachttöpfe etc. Einen solchen Klassendünkel kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Eine Servant, insbesondere eine Refugee Servant, ist ein ganz minderwertiges Wesen. Sie darf bloß durch die Backdoor gehen, niemals durch die Frontdoor schreiten. Die Arbeit ist eine Schande hier. Sogar im Refugee-Haus darf eine Servant mit Hours Hold Permit nur erscheinen, wenn keine anderen englischen Gäste da sind. Denn die faulenzenden Refugees sind für die englischen Wohltäter bessere Menschen als die Dienstmädchen und die Refugee-Heiminsassen grenzen sich von den arbeitenden Refugees sorgfältig ab. Nun, ich habe es vorgezogen zu arbeiten und für Atti und mich so viel zu verdienen, als wir brauchen. Das heißt, ich zahle von meinem Lohn an meine Herrschaften für Atti Verpflegung, dafür ist er bei mir und erhält mir mein Leben durch seine Leiden und Freuden. Ich bin durch ihn imstande, dieses stupide Leben zu führen, dieses dumme Pack zu bedienen. Ich muss für sie kochen, räumen, bei Tisch in Uniform servieren, immer laufen, wenn die Glocke erklingt und alles, was ich spreche, ist »Yes, Madam, thank you, Madam«. Mehr interessiert die Leute nicht zu hören. Ich glaube nicht, dass du genug Fantasie hast, dir mein Leben vorzustellen. Trotzdem ziehe ich es dem Lagerleben mit allen Streitigkeiten, Rivalitäten etc. vor. Ich hoffe nur, dass es uns gelingen wird, noch rechtzeitig zu Oscar zu kommen. Eine Servant schließlich kann ich dort auch sein, habe aber noch viele andere Lebensmöglichkeiten, während hier alles verboten ist. Ich muss Servant sein, sonst nichts. Kannst du uns irgendwie helfen, das heißt wenigstens für Atti die Fahrkarte beschaffen? Ich hoffe, dass du einen Weg finden wirst, für Atti wenigstens mir behilflich zu sein. Bitte überleg alles, scheue keinen Weg und keine Mühe, man muss doch verstehen, dass du deinem Sohn helfen musst. Ich kann doch nicht mehr tun, als ich jetzt durch Jahre für ihn getan habe. Bitte schreib mir an Groß 3 Regent Square WC1, schick auch die Bücher für mich an ihn und Briefe. Bitte schick mir auch das vorletzte Buch, das Holzhaus, ich weiß den richtigen biblischen Titel nicht, an Groß. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du diesem hilfsbereiten Menschen, den Atti sehr liebt, weil er ihm so schöne deutsche Bücher borgt, deine letzten Bücher und laufend die internationale Literatur deutsch oder englisch zusenden würdest. Bitte vergiss nicht an diese Sendung. Also schreib mir und sende mir und John Atti Bücher und auch an Groß persönlich für seine Bibliothek. Bücher bis 8 Kilo sind zollfrei. Bitte schick alles sofort, sonst vergisst du. Atti geht hier in die Schule, er spricht schon recht gut, bloß kann er keinen rechten Freund finden. Das Schulwesen ist hier sehr undemokratisch. E ist eine Schulstadt, 100 Internate sind hier. In jeder Schule sind klassenmäßig gleichartige Kinder, bloß Kinder von Lords in der anderen Kinder von reichen Leuten zwischen 3.000 und 25.000 Pfund Jahreseinkommen, etc. etc. Dann gibt es noch Elementarschulen, die keine Spielplätze, keinen Sport haben, zum Unterschied von den noblen Schulen, wo das Schulgeld ca. 10 bis 12 Pfund monatlich kostet. In Attis Klasse zum Beispiel kann bloß er schwimmen, dadurch ist er sehr unglücklich, denn der Sport hier im Lande des Sports fehlt ihm sehr. Es gibt auch keine Sportvereine für Kinder. Ich hoffe, dass ich doch eine Möglichkeit für ihn finden werde, wenn er erst 11 Jahre ist, wird es leichter sein. Vorläufig ist die Schule gratis, aber im Herbst muss ich für ihn bezahlen und wo soll ich das Geld herbekommen? Ich verdiene doch bloß knapp 2 Pfund im Monat. Kannst du nicht an Freunde hier schreiben? Es wäre vielleicht möglich, mir zu helfen. Atti ist ein heiterer, kräftiger Bursche geworden, hat arges Heimweh und viele traurige Stunden, die ich ihm zu überwinden helfe, so gut ich kann. Auch nach dir hat er oft große Sehnsucht. Warum habe ich keinen Vater? Alle Kinder haben einen Papa. Wir wohnen am Meer in einem schönen Badeort. Leider war es zu kalt zum Baden, bloß 3-mal konnten wir schwimmen. Manchmal ist man fast glücklich in den seltenen schönen Stunden, wenn man nur Steine, Sonne und Wasser sieht. Alles so groß und schön und fremd. Aber sofort ziehen die Gedanken herauf an alle Freunde daheim, an das schreckliche Leben dort und alles ist versunken, bloß die Sorgen und quälenden Fragen bleiben uns. Für heute viele Grüße, L. Von Thomas Becher. Bristol, 13. Oktober 1944. Lieber Vater, ich schreibe dir in der Hoffnung, dass dich diese Zeilen recht bald erreichen mögen, denn ich bin heute 16 Jahre alt geworden und ich dachte, dass das ein günstiger Anlass sein würde, um mit dir Kontakt aufzunehmen. Ich besuche seit 3 Jahren eine Ingenieurschule und werde bald mein Abschlussexamen machen, das wird im Juni sein. Die Schule ist schön und ich habe, seitdem ich in England bin, viele gute Freunde gewonnen, die mir geholfen haben, Englisch zu lernen und dadurch das Leben hier viel leichter machten. Mutter arbeitet immer noch, sie muss es tun. Es gibt keinen anderen Weg, mein Schulgeld zu finanzieren und ich befürchte, dass es ihr sehr schwer fällt. Ich hoffe, dass mir Mutter gestatten wird, dir ein Foto zu schicken, denn ich habe mich kolossal verändert, seit du mich das letzte Mal gesehen hast. Ich bin jetzt ein ganz schönes Stück größer als Mutter und wachse noch, sodass ich nicht weiß, ob du mich noch wiedererkennen würdest. Ich hoffe, dass es dir gut geht und dass du glücklich bist bei dem, was du jetzt tust. Ich möchte dich bitten, wenn dich mein Brief erreicht, den Empfang zu bestätigen oder zu telegrafieren. Es wäre sehr schön, nach so langer Zeit wieder von dir zu hören. Vor 1 oder 2 Wochen las ich dein Buch Dank an Stalingrad und fand es sehr interessant. Allerdings sind deine Bücher hier sehr schwer zu bekommen. Ich schließe jetzt und werde täglich auf eine Antwort von dir hoffen, in der Erwartung, dass du mich nicht vergessen hast. Dein Sohn Atti.
Das sind zwei sehr unterschiedliche Zeugnisse. Der erste Brief gibt so Einblick in das Leben einer Geflüchteten, einer Exilantin in England. Lotte Becher, die ja von Beruf her Chemikerin ist, muss sich hier in Haushalte verdingen. Sie ist Hausbedienstete. Dieser Brief gibt sehr deutlich Einblick in das Alltagsleben geflüchteter Exilanten. Und erzählt auch davon, eben von dieser von oben herunter behandelt zu werden, diese sehr erniedrigende, sehr unangenehme Art des Lebens, schlechter Verdienst wahrscheinlich, sehr viel arbeiten müssen, einfach sehr deutlich ausgegrenzt zu sein aus dem gesellschaftlichen Leben.
Ja, und ich finde das interessant. Ich meine, man weiß ja so wenig über Lotte Becher, aber wenn man Bechers Kreise und so kennt, werden die natürlich auch in ihrer Ehe sehr viel über so Klassenfragen und sowas gesprochen haben. Er war ja KPD-Mitglied, ne, als er sie geheiratet hat. Das heißt, da ist natürlich wahrscheinlich bei ihr auch nochmal starkes Bewusstsein für diesen Standesdünkel da, der in England sich ja noch viel stärker ausprägt. Ne? Also wie sie schreibt ja diese überflüssigen Gläser, die da haben, und die muss man dann alle hinstellen und so. Das ist ja, also ich glaube, das ist auch nochmal so ein Aspekt, der da eine große Rolle spielt, ne? Dass das nochmal stärker ihr wahrscheinlich klar wird vor dem Hintergrund.
Ganz bestimmt, eben, weil es ist was anderes, wenn sich jemand über Alltag unterhält oder eben zwei Personen und vor allem auf Johannes R. Bechers Seite, die ein so hohes Maß an politischer Sozialisierung und Sensibilität hat, und Wörter wie Klassendünkel oder Standesdünkel, das stößt in diesem Briefkontext natürlich auf einen ganz anderen Echoraum.
Ja, auf jeden Fall. Und dann, deswegen haben wir den Brief auch ausgesucht, da kommt sie eben auf ihren Sohn zu sprechen und wie es dem so geht und dass sie eben vor allem für ihn arbeitet. Also Lotte Becher heiratet auch nicht wieder, das heißt, sie ist die Alleinverdienerin und sie muss eben auch gucken, dass sie Schulgeld aufbringt, weil das ist ja in England auch heute noch so, ne? Man muss ja auch irgendwie die Schule bezahlen, das ist was anderes als in Deutschland, und da beschreibt sie eben so diese Hürden, ne? Es gibt keine Sportvereine, also in vielerlei Hinsicht vergleicht sie so ein bisschen auch mit den Bedingungen, die er in Deutschland gehabt hätte. Ne?
Und im zweiten Brief schreibt Hans Thomas Becher oder John T. Becher oder eben Atti, wie er in der Familie heißt, an seinen Vater. Der Brief klingt eigenartig. Er schreibt ja, ich bin jetzt 16 und das ist der Anlass, um Kontakt mit dir aufzunehmen. Daraus geht deutlich hervor, dass der Sohn nicht viel Kontakt mit seinem Vater hat oder hatte. Und sozusagen so ein Gruß, hallo, da bin ich, ich bin 16, ich schreibe dir mal. So ähnlich klingt der Brief. Er schreibt aus der Perspektive, aus der Erfahrungswelt eines Heranwachsenden. Ich bin jetzt groß geworden, du würdest mich wahrscheinlich gar nicht mehr wiedererkennen. Ich bin gewachsen und wachse noch weiter. Und auch interessant, dieser sehr formalistische Moment, wo er schreibt, bitte bestätige mir den Erhalt dieses Briefes oder telegrafiere mir. Also ja, eher der Versuch der Kontaktaufnahme des Sohns mit dem Vater als ein eingeübter, fließender Austausch zwischen Vater und Sohn.
Definitiv, das fällt mir hier auch auf. Also während zwischen Johannes R. Becher und Lotte Becher ein relativ reger Briefkontakt besteht, ich meine, das ist ja Exilzeit auch nicht einfach, aber die halten eigentlich immer Kontakt, sieht man ja auch einfach an der Länge ihres Briefs, ist natürlich der Kontakt zum Sohn absolut minimal. Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Du setzt dich an deinem Geburtstag hin und schreibst, übrigens, ich bin heute 16 geworden, ihr wollt mich mal melden. Mit anderen Worten, der Vater hat ihm nicht zum Geburtstag gratuliert oder erwartet das auch nicht. Also das scheint keine gängige Praxis zu sein. Also da sieht man halt schon, wenn es Kontakt gibt und wenn Becher sich meldet, dann meldet er sich bei der Mutter, bestellt vielleicht mal einen Gruß an den Sohn, das mag sein, aber viel mehr passiert dann nicht. Und das ist ja auch schon sehr aufschlussreich. Und hier ist jetzt dieser 16-jährige Junge, der durchaus offen auch ist, der Interesse hat an seinem Vater. Er schreibt ja auch, schick mir doch mal deine Bücher oder und ich hoffe, du bist zufrieden mit dem, was du da gerade tust. Also das ist erstmal so eine sehr freundliche und offene Kontaktaufnahme. Also da ist keine Verstimmung oder sowas erkennbar, dass irgendwie der Kontakt nicht besteht. Aber für uns, finde ich, ist das objektiv hier sehr offensichtlich.
Ja, und auch ein interessantes Detail, der Sohn liest den Vater. Der Sohn liest die Bücher des Vaters, der ein Schriftsteller ist. Das finde ich auch interessant und er kommentiert das auch. Du, ich habe dein letztes Buch gelesen, Dank an Stalingrad. Mir ist der Titel noch nie untergekommen.
Ja, das ist halt auch einer dieser, ne, wie Becher viele Texte geschrieben hat. Jetzt haben wir über die Schlacht um Moskau haben wir ja gesprochen, ne? Also und über die Stärke der russischen Armee und sowas. Also das ist einer von diesen Texten. Und das, ich meine, es interessiert natürlich den Sohn auch, weil wir sind ja immer noch in einer Situation, wo die nationalsozialistische Herrschaft noch nicht gebrochen ist, ne, wo der Krieg noch weitergeht. Also insofern steht man ja irgendwie noch auf einer Seite, weil alle sich wünschen, dass diese nationalsozialistische Herrschaft überwunden wird. Also diese ideologische Grenze, die dann nach dem Krieg entsteht, die ist ja hier noch nicht so stark sichtbar, zumal ja die Alliierten sich jetzt noch zusammenschließen und noch den Krieg beenden müssen. Das ist ja auch noch nicht, wie gesagt, der Krieg geht ja noch weiter. Also insofern ist interessant, dass es diese ideologische Grenze spielt hier gar keine Rolle. Ja? Also dass der in England Dank an Stalingrad liest, ist natürlich, kann man sich irgendwie ein paar Jahre später nicht mehr so richtig vorstellen.
Ja, und vielleicht auch zur Erinnerung an unser Publikum. Becher ist zu diesem Zeitpunkt in Moskau. 1944 ist Johannes R. Becher im Exil in Moskau. Also die Kommunikation findet hier zwischen London und Moskau statt. Mit den nächsten Briefen springen wir in die unmittelbare Nachkriegszeit. Wir haben zwei Briefe vorbereitet. Im ersten schreibt Lotte Becher an Johannes R. Becher im Mai 1946 und wir haben daran angeschlossen einen Brief von Johannes R. Becher an seinen Sohn Thomas.
Von Lotte Becher. Bristol, 5. Mai 1946. Lieber Hans, wie jedes Jahr will ich dir auch diesmal meine Geburtstagsglückwünsche senden und hoffe, dass dich dieser Brief rechtzeitig erreicht. Ich habe viele Jahre nicht von dir gehört, konnte aber immer aus der Ferne deinen Weg verfolgen und hörte auch manchmal am Radio von dir. Vor einigen Tagen sandte mir Sophie dein sehr schönes Gedicht Schande und Schmach, das wohl zu den vollendetsten Gedichten gehört, die du geschrieben hast. Ich glaube, niemand kann heute all das ausdrücken, was dir gelungen ist, in diese wunderschönen Verse zu fassen. Ob zwar die Postverbindung jetzt offen ist, habe ich von dir noch nichts gehört, erwarte aber, dass mich bald ein Brief von dir erreichen wird. Ich möchte gerne auch an deine liebe Mutter schreiben, wenn es dir recht ist und du mir ihre Adresse senden willst. Ich wäre sehr froh, wenn du meine Hausangelegenheit Hegewinkel 18 ordnen könntest. Das Haus muss ja bald abgezahlt sein und es wäre für mich eine große Hilfe, wenigstens die Miete zu bekommen, denn Johns Erziehung wird noch wenigstens 3 Jahre viel kosten und ich kann es nur mit der größten Anstrengung durchführen. Ich wünsche mir sehr, dass er fertig studiert, denn er ist fähig dazu, wenn er auch manchmal vieles für wichtiger hält als sein Studium. Aber du stimmst sicher mit mir überein, dass er weiter studieren soll und ich hoffe, du wirst mir später ein wenig helfen können, wenn die Umstände es erlauben werden. Ich bekam die offizielle Nachricht, dass Mutter, Schwestern und alle meine Verwandten tot sind. Bis jetzt hatte ich nicht mal eine Nachricht über den Verbleib ihres Besitzes. Die Nazis haben alles gestohlen und ich habe bloß gehört, dass ein Haus meiner Mutter teilweise von Bomben zerstört wurde. Die Häuser meiner Schwestern aber sind bewohnt und in Ordnung. John war Ostern zu Hause bei mir. Er ist ein großer Junge, liest ernsthafte Bücher, aber ist ein echtes Kind seiner Generation. Zeigt keine Gefühle, auch wenn sie da sind, ist sachlich, nicht überschwänglich, sehr interessiert an Politik und Sport, hat ein Girlfriend, keine allzu großen Probleme und hat, glaube ich, eine gewisse Begabung für Bildhauerei. Er kann sehr gut bewegte Gestalten modellieren, in guten Proportionen und recht ausdrucksvoll. Er wird jetzt einen Abendkurs besuchen, hoffe ich, um Anleitung und Technik zu bekommen. Ich weiß nicht, wie weit seine Begabung geht, aber ich hoffe, er wird es nicht vernachlässigen, denn es macht ihm große Freude. Sein Hauptstudium ist Science, Physik, Mathematik. Es fällt ihm nicht schwer, aber er ist nicht übermäßig fleißig. London hat auch wirklich viel zu bieten und ich kann verstehen, dass er seine Jugend genießen will. Trotzdem muss ich darauf drängen, dass er arbeitet und sein Studium so schnell als möglich beendet, denn ich weiß nicht, wie lange ich stark genug sein werde, so schwer zu arbeiten. Bei Tag in der Fabrik, abends in Schulen und Privatstunden, also eigentlich ein 12-Stunden-Tag ohne Unterbrechung, der die ganze Zeit große Konzentration verlangt. Vorige Woche hatte ich einige Tage Urlaub. Ich fuhr mit einer Freundin in ein liebliches Tal und wir verbrachten die ganzen Tage im Wald. In einem echten Wald, wie es nur wenige hier gibt. England ist sehr lieblich, grün und wellig und niemals schöner als im Frühling. Alte schöne Urachtage kamen stark in meine Erinnerung. Ich habe vor einigen Tagen an Heo geschrieben. Hast du sie wiedergesehen? Ich hoffe, recht bald von dir zu hören. Bitte schreib mir, es ist alles sehr schön und interessant. Herzliche Grüße und viel Glück und viel Kraft für das kommende Jahr wünscht dir deine Lotte. PS, ist es dir vielleicht gelegentlich möglich herauszufinden, wer jetzt im Hegewinkel 14 wohnt? Frau Tolluk aus Stockholm wohnte dort und sie war uns eine gute Freundin in den letzten Wochen im Jahre 33 vor unserer Flucht. Sie hat sich auch sehr bemüht, uns im Jahre 39 zu retten und ich wäre froh, wenn ich ihr nach Schweden schreiben könnte, ob ihr Haus steht etc. Bitte schreib mir auch, wie du lebst, ob du alles hast, was du brauchst und schick uns bitte deine letzten Bücher, sobald es möglich ist. An Thomas Becher, Berlin, den 13. Dezember 1946. Lieber Adi, zu deinem Geburtstag, allerdings mit ziemlicher Verspätung, die allerherzlichsten Glückwünsche. Du weißt sicher von deiner Mutter, dass ich ein sehr schlechter und unwilliger Briefschreiber bin und daher kommt es auch, dass ihr von mir nur spärliche Berichte erhaltet. Ich hoffe sehr, dass es in diesem neuen Jahr doch irgendwie ein Wiedersehen gibt. Vielleicht gelingt es mir, einmal nach England zu kommen und das wird dann eine große Freude sein. Ich hoffe, euch nächstens mein neues Buch schicken zu können. Alles Gute dir und deiner Mutter zu Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Mit besten Grüßen, dein Vater.
Das ist, man kann von Becher sehr viel lernen. Also man gratuliert zum Geburtstag, der 2 Monate her ist, wünscht schon ein frohes neues Jahr, Anfang Dezember oder Mitte Dezember. Also eine ganz eigenartige Art der Kommunikation. Ja.
Also beim besten Willen, auch wenn man sagen kann, es ist nicht so ganz sicher, wie schnell die Briefe zugestellt werden. Das fällt doch hier auf, dass Lotte Becher ihrem Ex-Mann am 5. Mai einen Brief schreibt. Er hat ja am 22. Geburtstag, das heißt, sie schreibt den Brief 2-3 Wochen vorher, damit er auch rechtzeitig da ist. Und er gratuliert seinem Sohn mit 2 Monate Verspätung mal zum Geburtstag.
Das sagt doch was aus.
Ja, ich glaube auch.
Das ja, ist sehr eigenartig. Sehr eigenartig.
Ja, irgendwie, und das ist auch viel kürzer, ja, als wenn man wieder sieht, was Lotte Becher alles so schreibt, lang und breit, wir können da gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Der Brief an seinen Sohn ist ja total kurz und nichtssagend, ja, ich wünsche euch frohe Weihnachten und ich hoffe, es geht euch gut und so, ne?
Und die Briefe von Becher sind sonst auch nicht kurz.
Nicht zwingend.
Nicht zwingend, er schreibt ellenlange Briefe, aber nicht an seinen Sohn.
Richtig. Und das finde ich doch sehr, sehr aussagekräftig, ne? Dass er da irgendwie so komisch distanziert ist und ja, mit Mühe und Not auch nur diesen Kontakt, ne? Also man sieht es ja, dass der Sohn versucht hat, mit 16, also so 2 Jahre vorher, den Kontakt in Gang zu setzen. Der ist also irgendwie auch in Gang und Becher antwortet auch ab und zu mal, aber natürlich so sehr zäh und so das ist so sehr pflichtbewusst. Ne? Ach übrigens, ich muss ja nochmal zum Geburtstag gratulieren, fällt ihm dann 2 Monate später ein. Ja.
Familienkorrespondenz.
Aber wirklich. Ja, interessant ist, dass er auch da bereitwillig seine Bücher schickt, die auch Lotte Becher wieder haben will in dem Brief vorher. Ist auch interessant. Also auch hier, ne, die Lotte Becher liest weiterhin seine Bücher und bittet auch um weitere Zusendungen. Und sie bittet jetzt Becher auch um Unterstützung in Verwaltungsangelegenheiten, weil jetzt ist ja der Krieg vorbei. Becher ist wieder in Deutschland und sie bittet ihn also, dass er doch mal gucken kann, ob so Hausangelegenheiten zu regeln sind, dass sie ein bisschen von der Miete bekommt, was noch an Besitz da ist. Weil wir erfahren, ihre ganze Familie ist inzwischen gestorben. Sie ist die Einzige, die noch da ist. Sie hat aber jetzt Schwierigkeiten, an das, was von ihrem Besitz noch übrig ist, ranzukommen. Braucht aber eigentlich das Geld, weil wir wieder hören, wie sie sehr hart arbeitet, um ihren Sohn durch das Studium finanzieren zu können.
Ja, und die Zeit vergeht, das Leben geht weiter. Hans Thomas wird größer, wächst heran. Wir sind jetzt im Jahr 1948. Hans Thomas Becher ist ungefähr 19 und er will heiraten. Interessant ist jetzt, dass sich die beiden Eltern über die Hochzeitswünsche des Sohnes unterhalten. Also Lotte schreibt, dass er jetzt eine Freundin hat und dass die jetzt heiraten wollen. Und Johannes Erbecher hat auch eine ganz klare Meinung zu dieser Hochzeit. Keine gute, um es gleich vorwegzunehmen. Wir hören jetzt die beiden Briefe Lotte und Johannes Erbecher über die Hochzeitspläne des Sohnes Hans Thomas.
An Thomas Becher, Berlin, den 2. Januar 1948. Lieber John, ich danke dir für deinen Brief vom 15. Dezember und wünsche dir für deine Ehe und dein Kind das Allerbeste. Die Rolle des Großvaters, die du mir nun aufgetragen hast zu spielen, liegt mir allerdings vorerst noch nicht recht und ich muss mich erst langsam daran gewöhnen. Aber besonders freute ich mich, wenn du einmal hierher nach Deutschland kommen würdest und auf diese Weise ein Wiedersehen nach so langen Jahren zustande kommen würde. Ich lege dir auch einen Brief für deine Mutter bei. Nochmals alles Gute, dein Vater. Von Lotte Becher, Bristol, 14. Mai 1948. Lieber Hans, vielen Dank für deinen Brief vom 6.5. und für die Adresse Dr. Grasers, dem ich heute geschrieben habe. Bitte sei so gut und setz dich mit ihm auch in Verbindung. Du kannst dir denken, wie viel Sorgen auch mir Johns Heirat machte. Aber es ist schwer, darüber zu schreiben. Vorläufig sind sie sehr glücklich und die heutige Jugend ist so sehr verschieden von uns und es ist schwer, sie zu verstehen. Das war ja wohl immer so. Aber diesmal sind die Rollen der beiden Generationen vertauscht. Wie ich aus allen Teilen der Welt höre, ist der Zug zum Unmodernsein überall in der Jugend vorherrschend. Keine Illusionen, Ideale, Schwärmereien, nüchterner Wille zum Erreichbaren. Wir erscheinen ihnen als romantische Narren, die nichts erreicht haben mit ihren überspannten Ideen, zwei Kriege und Chaos. Es ist nicht leicht, alt zu werden und die Jugend zu verstehen. Vielleicht ist es bei euch einfacher. Ich freue mich, dass du zur Pen-Club-Tagung fahren wirst. Selbstverständlich würde ich dich sehr gerne treffen, aber ich fürchte, die Reise und der Aufenthalt dort werden zu teuer sein. Ich habe zwar keine Passschwierigkeiten, da ich bereits einen englischen Pass besitze, aber ich hatte große Ausgaben für John und seine Frau, wie du dir wohl denken kannst. Schreib bitte das genaue Datum, wenn du in K bist, auf alle Fälle. Vielleicht kannst du doch mal herkommen, wo doch heute der Bann auf deutsche Einreisen aufgehoben wurde, wie ich in der Zeitung lese. Ob du aber ein suitable case bist, ist die Frage. Der offizielle Text lautet: Visas would be authorized in suitable cases to enable Germans to pay short visits, up to 6 months, to relatives or friends in this country. John mit Frau und Kind kommen heute Abend für die Pfingstfeiertage. John hatte eine Woche Urlaub, den er in London bei Pats Vater verbracht hat. Er wird vielleicht bald ins Ausland gehen. Für heute viele herzliche Grüße von Lotte. Meine besten Glückwünsche wie immer zu deinem Geburtstag am 22. Mai. Anbei einige Feuersteine. Ich habe gehört, sie sind sehr knapp bei euch.
Eben, dann war wohl die Schwangerschaft der Freundin von John der Anlass für diese Hochzeit. Und ja, interessante Diskussionsthemen zwischen den beiden leiblichen Eltern über die neuen Entwicklungen beim Sohn. Ganz besonders interessant finde ich diese Stelle, wo Lotte Becher darüber nachdenkt oder das beobachtet, wie unpolitisch die gegenwärtige Jugend sei, also die Nachkriegsjugend. Die hätten keine Ideale, die hätten keine Utopien, die würden sich nicht über ernsthafte Dinge Gedanken machen, sondern hätten nur berufliches Fortkommen im Blick und Beruf und Vergnügen. Das ist interessant, das wusste ich nicht. Also es scheint diesen Topos zu geben der unpolitischen Jugend, der offensichtlich in der Nachkriegszeit auch sehr präsent war, so wie er eigentlich in den letzten 10 Jahren auch sehr präsent ist.
Ja, also vor allem in England halt. Also ich meine, sie fragt, ob man es verallgemeinern kann. Also zumindest aus der englischen Perspektive nimmt sie das so wahr, weil das schreibt sie ja in einem der Briefe vorher, die wir schon hatten, auch, dass der eigentlich, der hat ja dann seinen Girlfriend, vielleicht ist das auch dieselbe, und ne, er will irgendwie sein Leben leben und London hat viel zu bieten und sie können das ja verstehen, aber er muss halt sein Studium abschließen, weil sie nicht weiß, wie lange sie noch arbeiten kann. Das ist ja so der Tenor in dem letzten Brief und das ist, glaube ich, auch der Kontext dafür, ne, dass sie irgendwie ihren Sohn als jemanden wahrnimmt, der einfach jetzt seine Jugend genießt, ne, so, Und dann hat er halt eine Freundin und mit der ist ein Kind entstanden und dann hat er die geheiratet. Also das ist so das Thema. Aber beide Eltern finden das offensichtlich etwas überstürzt. Also Lotte Becher schreibt ja, ich finde das auch bedenklich. Also offensichtlich hat Becher auch ihr gegenüber eine Skepsis angemeldet. Und man merkt ja auch in dem Gratulationsschreiben an seinen Sohn, das auch wieder sehr kurz ist, wo er sagt, ja, ich gratuliere dir mal zur Eheschließung, aber eigentlich will ich noch nicht Großvater sein. Das ist irgendwie eine Rolle, die mir noch nicht gefällt. Also das ist ja auch wieder so... ja, also eigentlich bin ich nicht so ganz glücklich mit dem, was du hier machst. Das kommt sehr, sehr deutlich rüber. Also da hält er sich auch überhaupt nicht zurück mit seiner Unzufriedenheit angesichts dieser Nachricht. Ne?
Gut, aber auch das ist ein Topos, dass Eltern, wenn sie erfahren, sie werden Großeltern, gerade ein Johannes Erbecher, der Schwimmer, der Sportler, der schöne Mann, der junge Mann, der jugendliche, Spannkraft versprühende Mann, der fühlt sich alt, wenn er hört, er wird Großvater. Also diese Facette würde ich durchaus auch
ein bisschen bestellen. Ja, die Frage ist aber, ob du das in dem Gratulationsschreiben an deinen Sohn formulieren solltest. Ich meine, ich würde es verstehen, wenn er das an Lotte Becher schreibt, aber...
Stimmt, über solche Sachen beklagen sich angehende Großeltern eher bei Freunden, nicht bei den eigenen Kindern, die eben.
Genau,
die
also Kinder das finde ich eben, was wieder so unangemessen und so kurz und knapp wieder ist. Ne? Erst muss er gratulieren, aber auch der Brief ist wieder deutlich kürzer als der von Lotte Becher, den wir jetzt wieder hatten. Also, das heißt, man merkt auch da wieder so diese Widerwilligkeit, eigentlich sich darauf einzulassen und irgendwie damit in Kontakt zu gehen. Ne?
Ja, wie geht's jetzt weiter?
Ja, John möchte gerne dann mal seinen Vater besuchen. Es wird ja hier auch schon angedeutet, dass sich vielleicht die Eltern mal treffen in Köln. Dazu ist es meines Wissens nicht gekommen. Aber jedenfalls konkretisieren sich diese Besuchspläne, die dann auch später in die Tat umgesetzt werden. Aber wir hören jetzt erstmal zwei Briefe, glaube ich, die sich mit diesen Plänen beschäftigen.
Von Lotte Becher, Bristol, 11. Juni 1949. Lieber Hans, ich habe lange nichts von dir gehört und wüsste gerne, wie es dir geht. Da die Reisen nach Deutschland jetzt wieder möglich sind, möchte ich dich fragen, ob du vielleicht John für einige Wochen einladen könntest, denn ich nehme an, dass du ihn auch einmal sehen und sprechen willst. Ich höre, dass man von der Grenze an in deutschem Geld zahlen kann und bitte dich, mir zu schreiben, ob du in der Lage bist, Geld für John an die Grenze, zum Beispiel nach Köln, zu senden. Ich wäre auch sehr froh, wenn du die Summe, die du seinerzeit für uns einzahlen wolltest, jetzt in einer Bank für mich erlegen würdest, selbst wenn es auf ein Blocked Account geschehen müsste. Besser wäre allerdings, wenn du zum Beispiel ein reichliches Geld senden könntest für John oder mich. Ich brauche dir wohl nicht zu sagen, wie hart ich all die Jahre kämpfen musste, um John hier zu erhalten. Tagsüber in der Fabrik, abends bis spät in die Nacht Stunden geben, etc. Ich bin jetzt ziemlich müde und nicht mehr so stark, alles allein zu tragen. Bitte hilf mir und John, wenn du kannst. Schreib so bald als möglich, was du tun kannst. Herzlichen Gruß, Lotte. An Lotte Becher. Berlin, den 22. Juni 1949. Liebe Lotte, ich beeile mich, deinen Brief vom 11.06. zu beantworten. Augenblicklich ist die Situation für eine Geldüberweisung außerordentlich ungünstig, da der Kurs für die Ostmark sehr schlecht steht und man so also mit erheblichen Verlusten bei jedem Umtausch rechnen muss. Was eine persönliche Einladung Johns anbelangt, so möchte ich den Termin dafür etwas verschieben, denn den ganzen Sommer über bin ich mit den dringendsten Arbeiten beschäftigt. Im August ist das Goethe-Jubiläum und daran anschließend der Bundeskongress. Außerdem muss ich mich gründlich erholen. Ich habe eine schwere Herzgeschichte gehabt, die ich nur dadurch einigermaßen reparieren konnte, dass ich das Rauchen grundsätzlich aufgegeben habe. Meine materielle Situation ist augenblicklich auch nicht so, dass ich irgendwelche Beträge für John zur Verfügung stellen könnte. Vielleicht wird das in nächster Zeit besser. Aber durch die Währungsreform ist der Markt für die Buchproduktion schlechter geworden und die Leute kaufen sich jetzt in erster Linie nicht Bücher und gehen nicht mehr so häufig wie früher ins Theater, da man sich etwas zum Essen und zum Anziehen kaufen kann. Dazu sind die Steuern enorm. Ich hoffe aber, dass sich doch in nicht allzu ferner Zeit ein Weg finden wird, um John etwas zu helfen. Im Übrigen aber muss ihm klar gemacht werden, und darüber wird er sich wohl klar sein, dass nicht ich ihn verheiratet habe und sein Kind nicht von mir stammt. Er hat also die volle Verantwortung zu tragen für einen Schritt, den ich persönlich für grundfalsch halte. Das klingt brutal, aber es ist nun einmal so, dass alle Dinge Folgen haben und die Folgen getragen werden müssen von denen, die sie in die Welt gesetzt haben. Ich bitte dich, das nicht falsch zu verstehen, denn es wäre keineswegs meine Absicht, euch zu kränken. Aber andererseits kann ich mir keine Familiengefühle aufzwingen lassen, die ich nun einmal nicht habe. Mit besten Grüßen, dein Hans.
Ja, da gibt es viele Punkte jetzt, über die man sprechen könnte. Der Blick in die Familie Becher. Eben der Vater schreibt, dass das Enkelkind nicht er gezeugt habe und dass es nicht mein Bier ist, wenn jetzt alles in ja. die Brüche und in die Hosen geht. Also ja.
Das ist interessant, weil ich meine, klar, sagt Lotte Becher, kannst du uns ein bisschen helfen? Ne? Dann denkt sie natürlich vielleicht auch daran, dass er Geld schickt. Aber andererseits geht es natürlich ganz viel um diesen Besuch. Und insofern, aber deswegen ist interessant, dass er dann damit so sehr stark wieder auf dieses Kind und auf die Heirat eingeht, was ja schon anderthalb Jahre her ist. Das heißt, anderthalb Jahre später beschäftigt ihn dieses Problem immer noch und er will eigentlich nichts damit zu tun haben. Und dann auch dieses Argument, ja, ich müsste den Besuch noch ein bisschen verschieben, weil jetzt ist erstmal Goethe-Jubiläum.
Und ich kann jetzt nicht, also Familienangelegenheiten werden zurückgeschoben.
Genau,
jetzt kommt
ich habe keine Zeit. Ich muss so viel arbeiten.
Ja, interessant auch in dem Brief von Lotte Becher an Johannes, dieses Detail, die Reichles. Mhm. Das bezieht sich ja auf Karl Reichle. Dazu haben wir eine eigene Folge gemacht, die Bad Urach-Folge oder Urach-Folge. Das bezieht sich auf diesen Gründer, der ja, Religion hatte gegründet, Reiserucksack hatte erfunden, also diese lebensreformerische Runde in Urach, an der auch Becher teilgenommen hat, offensichtlich noch mit Lotte Becher, also die kennt diesen Kontext auch sehr gut und dieser gemeinsame Familienfreund könnte jetzt eine Anlaufstelle sein, um Geld dort, dorthin zu schicken und sie würde das dann bei Gelegenheit abholen
können. Ja, das ist interessant, finde ich, ne? Weil da sieht man auch eben, dass die den Kontakt wieder aufgenommen haben in der Nachkriegszeit und dann sitzen ja die Reichles am Bodensee, ich hatte das in der Folge über Urach auch erwähnt, dass Becher darüber nachdenkt, auch dort ein Haus zu kaufen, ne? Also das heißt, da läuft ein Kontakt und Lotte Becher kennt die offensichtlich auch noch ganz gut, sie erinnert sich auch noch an Urach, hatten wir in dem einen Brief, das heißt, da ist so eine, ja, man nimmt so die Kontakte von früher wieder auf. Ja, also trotzdem ist interessant, irgendwie die ehemaligen Eheleute schreiben sich weiter munter Briefe, aber es ist wirklich spannend, dass Lotte Becher eigentlich immer schreibt, fast ihre Briefe fangen immer an mit, ich habe lange nichts von dir gehört, der jetzt auch wieder und hier antwortet Becher jetzt sehr schnell, schon einige Tage später, weil es eilig ist, aber natürlich in einer sehr,
abwehrenden Haltung eigentlich, der Sohn soll bitte jetzt nicht kommen, ich habe keine Zeit dafür.
Ja, genau, ja, also, was sagt uns das?
Naja, was sagt uns das?
Ja, auch dieser Satz, ich lasse mir keine Familiengefühle aufzwingen, die ich nicht habe.
Ja, er ist kein Familienmensch.
Nein. Ja, also in der Stelle ist es wirklich, es ist sehr interessant. Es setzt sich fort, ne, dieses Bild, dass er eigentlich damit nicht viel zu tun haben will. Ne? Also er hat das so, das ist so eine Familie, die ist halt noch da. Aber insoweit spiegelt sich da auch dieses, wo er sagt, ne, das ist ja auch so absurd, ich habe ja das Kind nicht in die Welt gesetzt, da muss er sich halt drum kümmern. Ja, aber er hat das andere Kind in die Welt gesetzt und damit will er ja selber auch nichts zu tun haben. Also so wirkt das ja, wenn man das hier liest. Also ich finde das irgendwie sehr interessant. Ne?
Ja, den Vorwurf müsste eigentlich oder könnte er auch sich selber machen und macht ihn ja vielleicht auch. Also es ist ja irgendwo auch die, nicht Verleugnung, aber sozusagen das weit wegschieben und das ja am liebsten korrigieren wollen des eigenen Sohns. Also ja, so klingt es irgendwie. Also er möchte irgendwas Biografisches revidieren. Er ist vielleicht nicht glücklich darüber, dass er je einen Sohn in die Welt gesetzt hat.
Ja, es ist auch interessant, ne, weil wir wissen ja, was Becher mit 18, 19 gemacht hat, nämlich da wollte er sich erschießen und hat dann seine Freundin erschossen. Also da ist ja das harmlos dagegen, dass sein Sohn ein Kind gezeugt hat.
Ja, das ist recht normal, sich zu erschießen oder sich erschießen zu wollen und dabei versehentlich andere zu erschießen, ist nicht so häufig statistisch.
Ja, also das ist irgendwie schon interessant, wie sich dann auch diese Geschichten ineinander spiegeln und gleichzeitig hat er dann so einen Anspruch, ne, irgendwie so dieser, da halte ich nichts davon, was dieser junge Mann da macht und wenn man überlegt, was er in dem Alter gemacht hat, na ja, ne.
Komischer Vater, wenn man so will. Ja. Ja, und dann kommt jetzt die Heimsuchung von Becher in Berlin. Ich bezeichne das mal so. Es geht ja darum, Lotte Becher möchte, dass John Becher seinen Vater mal wieder sieht, nach wahrscheinlich Jahrzehnten und ihn mal sieht und auch, dass sich auch der Vater vielleicht durch Ansehen des Sohnes sich vielleicht mehr um ihn kümmert. Also er soll mal hinfahren. Offensichtlich will das John auch und das tut er. Und dann kommt's zur Katastrophe.
Ja, oder zum Eklat, genau. Also John T. Becher kommt nach Berlin, besucht seinen Vater. Ich weiß gar nicht, was da an Quellen überliefert ist. Was wir aber auf alle Fälle haben, ist einen offenen Brief, den John T. dann veröffentlicht nach seiner Rückkehr und der sich eben mit diesem Besuch auseinandersetzt. Und da hören wir jetzt mal rein.
Eben, das ist ein offener Brief. Das muss man sich auch noch mal vor Augen führen. Also ein in Medien veröffentlichter Brief nach seiner Rückkehr nach London schreibt John T. Becher öffentlich, damit es alle Welt lesen kann, seinem Vater einen Brief. Und den hören wir jetzt.
John T. Becher schrieb: London, Januar 1951. Lieber Vater, wie du siehst, ich bin zurück in England. Ich bedauere nicht, dich besucht zu haben. Ich bedauere auch nicht, nach England heimgekehrt zu sein. Es war erfreulich, dich, Vater, wiederzusehen, nach 12-jähriger Trennung. Die wenigen Augenblicke mit dir zusammen, der Anblick des Zustands, in dem du lebst, war für mich ein weit stärkerer Lehrmeister als alle meine Jahre in England. Du wirst dich erinnern, ich rief dich per Telefon von der Berliner Westzone an. Es war ein Sonntag und du warst gerade vom Penn-Kongress zurückgekehrt. Mein Verlangen, dich zu sehen, war der Zweck meiner Reise nach Berlin. Doch du musstest mir sagen, ich kann dich nicht empfangen in meinem Haus. Ich musste bis zum nächsten Tag warten, um dich in deinem Büro zu sehen, wie ein Arbeitskollege oder Businessman. Es ist mir nie gelungen, dich in deinem Haus hinter Stacheldraht zu besuchen. Nie werde ich Antwort geben können auf die Frage so vieler Freunde, warum lebt dein Vater hinter Stacheldraht? Ist das der Schutz vor der Liebe deines Volkes? Vater, ich weiß, wie große Ideale und Zukunftshoffnungen du in das deutsche Volk gesetzt hattest, das dir immer am Herzen gelegen hat. Fürchtest du dich jetzt vor deinem Volk? Dein freudiger Blick, als wir uns endlich wiedersahen, wird mir in ewiger Erinnerung bleiben. Trotz der langen Trennung fühlte ich, dass die Liebe nicht gemindert war. Du hattest sofort Pläne für mich, für die Zukunft. War es möglich, dass du den Verhältnissen um dich so blind gegenüberstandest? Denn als ich daran ging, den ersten Schritt zu deinen Plänen zu verwirklichen, da fühlte ich bereits, dass Unmögliches von mir verlangt werde. Ich musste Erlaubnis haben, von der Partei, vom Innenministerium in der Deutschen Demokratischen Republik bleiben zu dürfen. Du warst überzeugt von deiner Macht. Schließlich bist du ja eine Persönlichkeit. Und so ging ich zur Partei mit der Bitte, mir den Aufenthalt zu gewähren, den Aufenthalt in meiner Heimat bei meinem Vater. Man gab mir einen langen Fragebogen. Man verlangte von mir Auskunft über dich, meinen Vater und über meine Mutter. Warum von mir? Ich habe Blut geschwitzt, um dieses Dokument zu beantworten, zumal mein Deutsch ja nach den vielen Jahren, wie du weißt, mangelhaft ist. Wer ist dieser Anton Joos, zu dem man mich geschickt hat? Da saß er hinter seinem Schreibtisch, ein kleiner, grauhaariger Mann mit harten, kalten Augen im Gesicht, das in den langen Stunden meiner Vernehmung niemals ein Lächeln hervorbrachte. Warum alle diese Fragen? Warum die Stenotypistin hinter mir? Er hatte den von mir ausgefüllten Fragebogen in der Hand und nochmals musste ich dieselben Fragen beantworten. Sollte es für ihn unbegreifbar sein, dass meine Mutter es vorzieht, im Frieden Englands zu leben, als in ihrem Alter sich nochmals in den Wirbel des verrückten Berlins zu werfen? Machte er mich für meine Mutter verantwortlich? Und warum konnte er das natürliche Gefühl nicht begreifen, dass alles, was ich wollte, war, mit dir zu sein und in meiner Heimat wieder leben zu dürfen? Ich gefiel ihm nicht und er war mir von Herzen unsympathisch. Und das entschied meine Zukunft. Dieser kleine Mann, dieser Wicht im Vergleich zu dir, schrieb dir vor, dir, einem Führer des neuen Deutschlands, wie du deinen Sohn zu behandeln hast. Und du folgtest ohne Widerspruch. Vielleicht hattest du dich etwas geschämt, denn du hast so lang wie möglich gezögert, mir die Entscheidung bekannt zu geben. Ist dir in dieser Situation die Realität der Verhältnisse, unter denen du lebst, nicht zum Bewusstsein gekommen? Erkennst du nicht, dass deine Macht nur eine Illusion ist? Dass das Deutschland, von dessen Aufbau du jahrelang geträumt hast, in den Händen von solchen Personen zum Selbstzweck missbraucht wird? Und alles das geschieht mit deinem Namen, einem Namen, den jeder Deutsche kennt und dem viele vertrauen. Muss ich dir sagen, dass man dich verwendet wie ein Werkzeug? Dass man nur deinen Namen und deine Unterschrift als Aushängeschild dem deutschen Volke hinhält? Dass deine Liebe, das deutsche Volk, mit deiner Hilfe vernichtet wird? Schau mit offenen Augen und du musst wahrnehmen, dass die ganze Propaganda, die Plakate und Aufrufe für Frieden umkreist werden von Uniformen und dass die deutsche Jugend in deiner demokratischen Republik vorbereitet und trainiert wird für ein noch größeres und vollkommeneres Blutbad. Wenn du in deinem Auto durch die Straßen fährst, versuch die Menschen zu erfassen, so wie sie sind, hungrig und in Angst vor dem Morgen. Sie wünschen sich nur eins, in friedlicher Sicherheit zu leben. Blick auf die wieder marschierende Jugend in Uniform und Militärstiefeln. Hast du das nicht schon einmal gesehen? Wir hatten wenig zu sagen, als wir uns verabschiedeten. Ich fühlte, du ahntest, was in mir vorging, nämlich, dass ich mich bereits entschieden hatte, niemals an dem Traum von deinem Deutschland teilzunehmen, der sich zusehends in einen Alpdruck verwandelt. Als mein Vater besitzt du meine Liebe, wenn ich deine Arbeiten lese, so glaube ich zu begreifen, was du pflanzen und pflegen wolltest, aber wenn ich sehe, was aus deinem Werk emporsprießt, eine Finsternis, die aufs neue Europa bedroht, dann bin ich froh, dass sich unsere Wege getrennt haben. Dein Sohn, John T. Becher, London.
Da kommt's dick in diesem Brief. Also es ist eine Abrechnung, nicht unbedingt mit der Person des Vaters, sondern eher mit dem, mit den Umständen, mit den politischen Umständen, mit diesem Staat der DDR, der jungen DDR, den er da erlebt, wie er empfangen wird. Also der Vorwurf, der Vater ließe sich vom System missbrauchen und wäre sich dessen selber nicht einmal bewusst.
Mhm. Genau, also da wird ja diese Geschichte auch geschildert, ne, wo diese, dass es so einen ganzen Staatsapparat gibt, die dann irgendwie Leute befragen, warum sie denn in die DDR kommen und da leben wollen. Und insbesondere fragen sie ihn ja auch, warum er jetzt kommt und seine Mutter aber nicht. Ne? Warum will die eigentlich in England? Also das heißt, er sieht sich eigentlich so einer ganz großen Rechtfertigung ausgesetzt, dass er irgendwie so einen Fragebogen verantworten muss und dann eben nochmal befragt wird. Also wo Bittsteller, ne? Also man merkt jetzt halt schon, welches System der inzwischen aufgebaut worden ist. Und das ist natürlich etwas, sein Vater ist ja hier noch nicht Kulturminister, aber schon ein wichtiger Mann, ne, irgendwie in der DDR. Und trotzdem sagt er, trotzdem ist die Situation so, dass selbst dessen Sohn irgendwie durch irgendwelche Beamten gehen muss und die entscheiden dann, ob er da bleiben darf oder eben nicht. Und es ist nicht die Verantwortung von Becher und so. Und das ist halt auch etwas, was ihn irgendwie stört. Ja, und also man ist jetzt immer die Frage, wie authentisch ist diese Schilderung, aber es ist trotzdem sehr interessant, irgendwie diese Perspektive jetzt zu sehen.
Und auch die, eben John T. schildert ja auch, dass er nicht nur über sich befragt wurde, sondern auch über seinen Vater. Also so quasi, Papa, verstehst du das? Also er muss über einen wichtigen Funktionär des Systems Auskunft geben und auch über seine Mutter. Also das bringt der junge John nicht ganz zusammen im Kopf und das entsetzt ihn.
Mhm. Ja, genau. Und dann gleichzeitig beobachtet er natürlich dann auch so die Art und Weise, wie die Jugend dann uniformiert herummarschiert. Und das erinnert ihn jetzt wieder sehr stark an das nationalsozialistische System. Natürlich nicht ganz zu Unrecht, ne? Also diese Punkte, die er aufmacht, die sind ja nicht, die sind nicht unwichtig, ne? Das eigentliche Skandalon ist ja nur, dass er aus irgendeinem Grund sich entschließt, diesen Brief zu veröffentlichen. Und es ist eine Sache, wenn ich das halt privat schreibe, ne? Es ist aber eine andere, wenn ich das so öffentlich mache, weil dann hat das natürlich einen sehr starken Anklagecharakter und geht eben auch noch auf diese Diffamierungsaspekte drauf, die ohnehin schon existieren.
Also Stichwort Blutbad, das finde ich ein wichtiges Stichwort, eine wichtige Formel, wo du sagtest, eben der John sieht eben die uniformierte Jugend, er fühlt sich eigentlich an den Nationalsozialismus erinnert und sieht in der Zukunft ein neues Blutbad aufkommen, entstehen im Jahr 1951. Das ist schon heftig, eben diese Gegenvision zum Selbstbild der DDR, die John aus London kommend hier nun artikuliert.
Ja, Und es ist interessant, eben wenn man jetzt den Kontext sich anguckt, dieser Brief ist erschienen in der Zeitschrift Der Monat 1951, muss recht früh 51 gewesen sein. Und da gibt es eben einen ganzen Abschnitt, der sich mit dem Fall Johannes R. Becher beschäftigt. Im Wesentlichen ist das ein Text von Rudolf Hagelstange. Und da geht es eben auch, es gibt doch so einen Kasten, also da ist der Brief von John T. Becher mit drin und es gibt dann noch so einen Kasten, der eben auch informiert über diese Streitigkeiten, die es um den Penn gab. Also das muss man eben auch bedenken, es wird im Brief auch am Anfang erwähnt, dass der Vater irgendwie von der Penn-Versammlung oder so zurückkam. Und es ist so, dass sich in der Nachkriegszeit ja der Penn Deutschland neu gegründet hat und dann gab es aber eben Streitigkeiten nach den Staatsgründungen DDR und Bundesrepublik, weil die ostdeutsche Seite eben sehr stark dominant war in diesem Penn und da in diesem Kasten steht hier auch, auf der Jahresversammlung des Deutschen Penn-Zentrums Anfang Dezember 1950 in Wiesbaden wählten die anwesenden Mitglieder von Neuem Hermann Friedmann, Johannes R. Becher und Erich Kästner in das Präsidium. Die Wiederwahl Bechers, der um das Zustandekommen des Deutschen Penn-Zentrums gewisse Verdienste hat, inzwischen aber als der prominenteste Kulturfunktionär Sowjetdeutschlands ständig die freiheitlichen Grundsätze der Penn-Charta mit Füßen getreten hat, löste in der Öffentlichkeit lebhafte Proteste aus. Also das heißt, es wird im Prinzip in diesen Kontext gestellt. Becher ist jetzt der Repräsentant des, wie heißt hier so schön, Sowjetdeutschlands. Und den will man eigentlich nicht mehr haben. Und in diesem Zusammenhang, in diesem Diskurszusammenhang, da erscheint dieser Brief.
Der erstaunlich sprachlich fein gearbeitet ist, also er ist formvollendet, er ist stilistisch perfekt. John Dee schreibt ja selbst auch, dass er eigentlich nicht so gut Deutsch kann. Durch diese lange Zeit nun in England ist er nicht mehr so firm und sicher im Deutschen. Nun ist der Brief aber wirklich perfekt. Natürlich kann er sich helfen haben lassen bei der Redaktion dieses Briefes, aber auch das ist so eine gewisse Diskrepanz, die auffällt, dass er zwar sagt, ich kann nicht so gut Deutsch, aber ein Deutsch demonstriert das einfach wirklich. Ja, da ist nichts zu beanstanden bei diesem Text.
Ja, also ich glaube, es ist natürlich was anderes, ob man dann zu Hause in Ruhe sitzen kann, den Text ausarbeiten, dann ist es natürlich leichter, als wenn man jetzt im Gespräch und dann auch spontan. Aber man kann vielleicht davon ausgehen, dass er tatsächlich noch jemanden hat drüber schauen lassen. Das ist ja auch was dann, glaube ich, in Bechers Brief, den er dann an Lotte Becher noch schreibt, in der Reaktion darauf, auch, glaube ich, moniert, wenn ich es recht im Kopf habe, dass er sich auch fragt, wie kann der eigentlich mit seinem mangelhaften Deutsch so einen Brief schreiben. Ich meine, er hat ihn ja getroffen, also das heißt, er hat ja gemerkt, wie gut kann der eigentlich Deutsch und das scheint also doch auffällig zu sein. Das ist jetzt auch das, womit wir die Folge noch abrunden wollen. Wir haben zwei Briefe noch vorbereitet, wo es um die Reaktionen auf diesen offenen Brief geht und der eine ist von einer Frau, die wir noch nicht hatten, das ist Luise Rinser. Luise Rinser kennen vielleicht einige als so ja, religiöse Schriftstellerin, ne? Mit der Becher aber auch mal eine Affäre hatte, deswegen sind die im Brief Kontakt und natürlich dann Lotte Becher wieder, die als Adressatin dann auch noch in Frage kommt.
Und diese beiden Texte hören wir.
Von Luise Rinser, München, 17. Januar 1951. Lieber Hans, ich war vor einigen Tagen bei deiner Mutter, aber sie empfängt niemand. Ich brachte ihr einen Strauß dunkelroter Nelken und sagte, Hans schickt sie. Die Frau, bei der sie wohnt, war sehr nett und sagte, sie, deine Mutter, sei sehr schwach, müsse jede Aufregung vermeiden und sehe niemand außer der Nichte Schröder und einigen anderen Verwandten. Ich fragte, ob man ihr irgendeinen besonderen Wunsch erfüllen kann, aber die Frau sagte, deiner Mutter gehe es finanziell so gut, dass sie sich alles leisten kann, was sie nur wünscht. Pflege habe sie auch genügend. Sie sei ab und zu sehr vergesslich, aber dann wieder ganz klar, nur eben doch sehr alt. Nun, schade, dass ich sie nicht sehen konnte. Ich hoffe, sie hat sich über die Blumen ein wenig gefreut. Sie rochen so gut, nicht zu stark, aber deutlich. Nach Sommer rochen sie und Garten und Ferien. Heute las ich in allen Zeitungen den Brief deines Sohnes. Ich wusste nicht, dass du einen Sohn hast, aber es ist mir jetzt fast, als hättest du es doch erzählt. Mir gefiel das nicht, dass er diesen Brief der Presse übergeben hat. Das riecht sehr nach Propaganda. Solche Dinge übergibt man nicht der Öffentlichkeit. Es ist unfair. Ich habe einen sonderbaren Schmerz dabei empfunden. Ich glaube aber, ich weiß jetzt, dass du mich nicht einladen kannst. Vielleicht ist das der wahre Grund deines Zögerns. Nun gut. Ich hatte so viele brennende Probleme, die ich mit dir durchbesprechen wollte, dass ich wirklich sehr gern mit dir zusammen gewesen wäre und es wäre sehr gut, wenn du nach hier kämst. aber vielleicht geht's später leichter. Möglicherweise hast du mein Angebot missverstanden. Du habest nichts von mir, sagtest du, wenn ich dann doch einen anderen heirate. Nun, ist meine Freundschaft gar nichts? Ich habe weder Angst vor dir, auch nicht vor dem Parteimann Becher, noch Misstrauen, noch sonst etwas Negatives. Ich spüre, wer du bist, als Mensch, das genügt mir. So lasse ich mein Leben doch nicht verpolitisieren, dass ich nur deshalb, weil du Kommunist bist, nicht dich zum Freund haben kann. Aber ich lasse mein Leben auch nicht vergewaltigen durch Simplifizierung der Gefühle. Ich bin halt ein westlich differenzierter Mensch, mit ironischem Lächeln gesagt. Nur um eines bitte ich dich. Mach doch dem Aufbauverlag klar, dass ich nicht offiziell zu deinem 60. Geburtstag etwas über dich publizieren kann. Täte ich das, so wie deine Position jetzt ist, so könnte ich hier nie mehr etwas veröffentlichen. Wenn es um etwas wirklich Wesentliches ginge, würde ich das vielleicht riskieren. Aber das wäre zu teuer bezahlt. Du wirst es verstehen. Suche den Verlag auch davon zu überzeugen. Bitte. Ich lese viel in deinen Gedichten. Wunderschöne sind dabei. Ach Hans, was für eine seltsame Entwicklung hattest du. Ein Kerl, sagte dein Sohn. Ja, ein ganzer Mann, würde ich sagen. Einer, der alles in bar bezahlt. Ich spüre sehr viel Wärme für dich. Schreib bald wieder, auch wenn wir beide unseren Plan fallen lassen müssen. Herzlichst, L. Anlotte Becher, Berlin, den 6. Februar 1951. Liebe Lotte, ich bin erstaunt, dass du bis heute nicht für nötig gehalten hast, dich über das Verhalten von John zu äußern. Ich möchte nicht so weit gehen, dieses dein Schweigen als eine Zustimmung zu Johns schmutziger politischer Deklaration in Form eines offenen Briefes an mich zu deuten. Was ich allerdings unbegreiflich finde, ist, dass du mir diesen Jungen hierher geschickt hast, ohne mir vorher ausführlich über seine Entwicklung einen Bericht zukommen zu lassen, wobei du zweifellos mich auch auf seine politische Unzuverlässigkeit und seine moralische Anfälligkeit hättest hinweisen müssen. Selbstverständlich glaube ich nicht, dass John selbst diesen Brief geschrieben hat, dazu ist er aufgrund seines schlechten Deutsch und so weiter gar nicht fähig. Dass er sich aber als Füllfederhalter hat missbrauchen lassen, ist schändlich genug, wobei die Wirkung keineswegs die war, welche die Leute erhofften, sondern jeder nur einigermaßen anständige Mensch wendet sich voll Abscheu ab von derartigen Methoden. Du wirst verstehen, dass jede weitere Beziehung von mir zu dir davon abhängig ist, wie du dich in dieser Angelegenheit stellst und ob du in deinem persönlichen Verhalten John gegenüber die daraus entsprechenden Folgerungen ziehst. Wenn du mir antwortest, von einer persönlichen Beziehung zwischen mir und dir oder umgekehrt ist sowieso nicht die Rede, so ist das richtig und falsch zugleich. Innerlich habe ich mit dir nicht in einem politischen Sinne gebrochen, sondern dich bisher immer noch als einen Menschen angesehen, der mindestens sympathisierend unserer Sache gegenübersteht und aufgrund dieser Einstellung zu dir ist selbstverständlich, wenn ich an dich denke und wenn von dir gesprochen wird, eine menschliche, kameradschaftliche Verbindung von mir zu dir da. Dass ich dich enttäuscht habe, nun, wir wollen keine alten Rechnungen aufmachen, und dass du dir Vorstellungen von Berlin und Deutschland gemacht hast, die nicht zutreffen und an diese falschen Vorstellungen Hoffnungen, wenn nicht Forderungen geknüpft hast, auch darüber ist in diesem Augenblick nicht zu sprechen. In diesem Augenblick ist einzig und allein dieses widerwärtige Dokument von John da und sollen irgendwelche Hoffnungen überhaupt bestehen, dass er sich aus diesem Morast herausarbeitet, so nur dadurch, dass man ihm deutlich und rücksichtslos zeigt, dass mit Menschen, die solche Dokumente fabrizieren, jede menschliche Gemeinschaft bis auf Weiteres unmöglich ist, nämlich bis zu dem Zeitpunkt, wo sie ebenfalls in aller Öffentlichkeit von ihrer Vergangenheit abrücken, und zwar nicht nur in Worten, sondern auch in Handlungen. Mit Gruß, Hans.
Das sind zwei außerordentlich aufschlussreiche Texte, finde ich. Der zweite überhaupt, also wo Johannes R. Becher an Lotte schreibt, da kommt irgendwie ganz der alte Becher wieder zum Vorschein. Der Manipulative, würde ich sagen. Also das ist schon ein heftiger Brief. Also er desavouiert Lotte und den Sohn. Also er geht so weit, dass er Lotte so grad das Menschsein abspricht. Ein Mensch bleibst du grad schon noch in meinen Augen, aber die persönliche Beziehung zu dir hängt davon ab, wie du dich exponierst in dieser Sache deines Sohnes. Und sie würde im Übrigen ja auch gar nichts verstehen und kann überhaupt nichts einschätzen. Und sie würde ja nur fordern und ganz falsche Hoffnungen, aber nicht nur falsche Hoffnungen, sondern auch falsche Forderungen verbinden. Und also es ist im Grunde eine Vernichtung von Lotte, aber auf eine sehr subtile Weise. Das ist schon sehr interessant. Also überhaupt die Reaktion von Becher auf diese Briefaktion zu seinem Sohn. Und ein bisschen klingt es fast so, als ob er eh froh drüber ist, weil er will mit ihm nichts zu tun haben. Und jetzt hat er sich selber ins Abseits geschossen.
Ja, das ist tatsächlich vor dem Hintergrund der bisherigen Briefe, die wir hatten, ist das eine Deutung, die sich irgendwie aufdrängt. Ne? Das ist interessant, ja, also dass ihm das nicht gefällt, das, was John da macht, das ist nachvollziehbar und dass er da verärgert ist, das kann man verstehen. Aber du hast recht, was auffällt, ist ja, dass er eigentlich das dann auf Lotte Becher überträgt, ja, also dass sie dann auf einmal die Schuldige ist. Du hättest mir doch schreiben sollen, dass das kein, dass das kein politisch zuverlässiger Mensch ist.
Und moralisch sei er nicht zurechnungsfähig und ganz schlimm und du hast mir nicht Bericht gegeben, also genau. Seitenlange Berichte hat er sich darüber erwartet, also schon schräg.
Genau, oder warum schickst du den mir hierher, wenn du mit so einem Menschen hast, der sowas machen kann am Ende? Als hätte sie jetzt das alles vorausahnen können. Ich meine, gut, sie kennt ihn besser, aber trotzdem. Also das ist auf einmal, ist Lotte Becher dann diejenige, die irgendwie sich diesen ganzen Vorwürfen ausgesetzt fühlt. Und du hast recht, das erinnert, obwohl es ein bisschen anders ist, ne, vom Ton her, aber es erinnert sehr stark an diese frühen Briefe, die wir uns ganz am Anfang mal angeguckt haben, wo ja sehr viele Vorwürfe kommen. Ne? Und ja, und das ist eigentlich, da weiß man gar nicht, was man dazu sagen soll. Ne? Also das ist, ist jetzt auch nicht das beste Verhalten.
Nee, genau, quasi die manipulative Seite. Das haben wir öfter schon festgestellt, dass Becher sehr die Gabe hatte, auf Mitmenschen manipulativ zu wirken. Also diese Qualität hatte er und das geht aus diesem Brief, glaube ich, sehr deutlich hervor. Interessant natürlich auch die Reaktion von Luise Rinser, die plötzlich gewissermaßen aus dem Pool dieser vielen Menschen, aus diesem immensen Netzwerk von Becher hervorkommt. Wir erfahren, dass die miteinander eine Affäre hatten irgendwann früher einmal, dass sie ihm sehr zugetan ist nach wie vor. Und wir erfahren auch sehr viel Persönliches, aber auch sehr viel Politisches, sehr viel über die politischen Umstände. Das ist wirklich, da steckt ganz viel drin in diesem Brief. Einerseits ja auch die Verwunderung von Luise Rinser über den offenen Brief von Thomas Becher.
Den sie auch nicht gut findet, das muss man auch sagen. Also
eben, das ist so erstaunlich, dass sie als im Westen sitzende christliche Lyrikerin diesen Brief auch nicht gut findet. Warum sie ihn nicht gut findet, liefert sie auch irgendwie mit. Also sie findet einfach Johannes Becher sympathisch, also vielleicht.
Ja, das ist eine Verbindung, glaube ich, die sie zum Vater hat, aber es ist, glaube ich, auch eine grundsätzliche Sache, dass sie ja auch sagt, das macht man einfach nicht öffentlich, ne? Also das ist nicht fair, sagt sie ja auch, ne? Ja. Und da kann man ihr Recht geben, also sie geht ja damit durch, also ich würde sagen, das ist eine vertretbare Position, die sie hier hat, ne?
Ja, ja, und eben auch diese Überlegung, man kann ja auch jenseits seiner politischen Position persönliche und menschliche Gemeinsamkeiten haben, wie sie auch sagt. Auch genau. Wenn du ein Kommunist bist, heißt das ja nicht, dass wir nicht befreundet sein können.
Genau, das ist also, das finde ich eine ausgesprochen interessante Perspektive, auch nochmal auf Luise Rinser, die ich jetzt gar nicht so gut kenne, ich weiß nicht, wie gut du sie kennst, aber das ist spannend, dass sie eben sagt, ja, also wir haben halt ideologische Differenzen, aber ich lese immer noch deine Bücher und deine Gedichte, die finde ich auch gut, das ist ja eins, was sie sagt, und auf einer persönlichen, menschlichen Ebene sind wir uns halt begegnet und warum sollte das jetzt anders werden? Aber, was ich eben nicht machen kann, ich kann nicht zu deinem 60. Geburtstag da irgendwie was liefern für den Aufbauverlag, denn dann kann ich hier in München, in Westdeutschland nichts mehr veröffentlichen. Also das heißt, sie steht auch in so einem, die gerät auch zwischen die zwei Systeme eigentlich, ne? Indem sie sagt, sie hängt zwar irgendwie emotional als menschlich irgendwie an Becher, aber öffentlich kann sie sich auch nicht auf seine Seite stellen, weil dann hätte sie in ihrem Lebensraum ein Problem als Schriftstellerin. Sie will ja weiterschreiben und weiter veröffentlichen.
Das ist auch ein interessantes Detail. Eben offensichtlich gab es die Anfrage des Aufbauverlags zum Geburtstagsband zum 60. von Johannes R. Becher an Luise Rinzer die Einladung, dass sie da bitte was beitragen möchte. Es war bekannt oder wird bekannt gewesen sein, dass sie persönliche Kontakte verbinden, und sie war angefragt. Und sie nutzt nun diesen Brief auch als Gelegenheit, so ihn zu bitten, bitte lass mich aus, bitte lass die Hände von mir, sag bitte dem Verlag, nicht insistieren, ich kann nicht. Und sie schreibt ja auch, ich verstehe jetzt nach Thomas' Brief auch, warum ich nicht zu dir kommen kann, warum du mich nicht einladen kannst. Andererseits kann man sich jetzt aber beispielsweise die Schillerrede in Weimar vor Augen führen, ungefähr in dieser Zeit, 51, wo Becher Thomas Mann eingeladen hat, der gekommen ist. Ein Thomas Mann wird den Shitstorm ausgehalten haben in der BRD, aber das zeigt andererseits diese grenzüberschreitende Netzwerkarbeit von Becher weiterhin, die aber im Westen viele in die Bredouille bringt, in persönliche Bedrängnisse und dem nicht nachgeben können. Und zugleich, ja, die Einladung ist ja auch was Interessantes, dass der Verlag Luise Rinzer zu diesem Band einlädt.
Das wird damit Becher natürlich was zu tun haben. Also ich,
er wird eine Liste abgegeben haben, bitte die und die Leute anzufragen.
Also genau, und dass er Leute wollte, die aus dem Westen sind, das kann ich mir auch gut vorstellen, weil er sich eben immer über diese grenzüberschreitenden Kontakte bemüht hat. Also insofern, ja, aber da ist jetzt, die Zeit ist einfach nicht mehr dafür reif. Also das ist die politische Dimension, aber auch die persönliche. Ich finde halt auch hier wieder, weil wir über das Manipulative von Becher gesprochen haben in dem Brief, in dem anderen Brief, der Ton des Briefs von Luise Rinzer, finde ich, ist so symptomatisch, weil sie eigentlich das macht, was alle Frauen machen, die einfach immer noch irgendwie an ihm hängen und die irgendwie schreiben, ja, ich kenne dich ja menschlich ganz gut und ich würde dich auch gerne wieder sehen, versteh nur bitte, ich habe jetzt die und die komplexen Lagen. Und das macht Lotte Becher so, das macht Luise Rinzer so und das machen auch die anderen eigentlich so. Das haben wir immer wieder, dass die irgendwie Frauen, mit denen er mal irgendwie was hatte, dann irgendwie immer noch so sehr freundschaftlich und irgendwie da ist eine Nähe und eine Enge da, die ist einfach, die ist interessant und das ist eigentlich immer gleich, diese Briefe von den Frauen sind sehr, sehr ähnlich, finde ich.
Ja, und auch diese beiden Details, die sie da aufgreift, einmal die Formulierung von Thomas, der ganze Kerl, der Johannes Erbecher sei, und dann die Formulierung, du hast immer in bar gezahlt. Also da kann man drüber spekulieren, was das wohl bedeuten könnte, wenn sie als ehemalige Verflossene das über Johannes Erbecher schreibt. Also sie hängt an ihm irgendwie und das ist das Zugeständnis einer großen bestimmten Potenz, irgendwie so würde ich das deuten. Er hat immer alles bar gezahlt, also ist ein ganzer Kerl, so ungefähr klingt das.
Ja, ja,
und dem genau. Hängt sie nach wie vor.
Gleichzeitig zitiert sie ihn aber dann mit dem Satz, dem ich ihm sofort zutrauen würde, wenn man die anderen Briefe liest. Ja, ich habe ja nichts von dir, wenn du dann am Ende einen anderen heiratest. Also warum sollen wir uns überhaupt treffen? Das ist wieder super manipulativ. Warum sollen wir uns überhaupt treffen, wenn es sowieso nichts werden kann zwischen uns? Ja, wieso? Becher ist ja selber verheiratet. Also das heißt, das ist ja auch...
Das verstehe ich aber
was
nicht.
Was macht er da? Ne? Ja. Also ich meine, man weiß jetzt nicht, aus welchem Kontext das stammt. Das ist jetzt ein Zitat von ihr. Aber wie gesagt, wenn ich überlege, wie er den anderen Brief an Lotte Becher schreibt, welche manipulative Ebene drin ist, kann ich mir voll vorstellen, dass er das wirklich so zu ihr gesagt hat. Und dass das ja heißt, ne? Also sie soll sich ihm dann eben ganz öffnen und voll da sein und sich darauf einlassen, während er aber gleichzeitig natürlich selber sein Leben da hat und verheiratet ist und sich erstmal wieder scheiden lassen müsste. Also was ist denn das für eine Konstellation? Ja, und da sagt sie zu Recht, also sorry, das kann ich jetzt nicht machen. Ne?
Ja, ja, ja. Wobei eben diese, wie du sagst, wir kennen den Hintergrund nicht, aber diese Stelle verstehe ich irgendwie nicht.
Ja, genau. Er erwartet irgendwie von ihr eine volle Hingabe, ne? Irgendwie sich voll für ihn zu entscheiden, was sie natürlich schon aus politischen Gründen nicht will, die wir jetzt hier auch gesehen haben. Und das sind natürlich auch wieder so extrem hohe Erwartungen.
Genau, aber die Ehre eben nicht, wo er gleich sagt, von mir kriegst du das nicht. Von dir will ich alles, von mir kriegst du aber nur die
Hälfte. Exakt, exakt. Und da muss man wirklich, das ist wirklich beeindruckend, wie Luise Rinzer hier wirklich sagt, nee, ich kriege einen sehr guten Eindruck von ihr. Wie gesagt, ich kenne sie kaum, aber dieser Brief macht sie mir sehr sympathisch, wie sie damit eigentlich umgeht.
Ja, das war heute richtig eine Home-Story fast, könnte man sagen. Wir waren heute zu Hause bei Bechers in London, in Moskau und Berlin. Ja, ja. So ein Blick in Familien interner anhand dieser drei Figuren, Lotte Rotter, verheiratete Becher, in London mit ihrem Sohn Atti alias John T. oder eben Hans Thomas, Johannes R. Becher in Moskau und später dann in Berlin und jetzt noch als Nebenschauplatz einer gewesenen Beziehung Luise Rinzer in München.
Die ja auch wieder, gerade der alte Brief fängt ja damit an, dass sie Bechers Mutter besuchen will. Also da sieht man, wie eng das dann doch auch wieder alles verwickelt
ist. Über Jahrzehnte, eben Familienfreundschaften über Jahrzehnten. Vielleicht kennen sich die aus der Schule und eben, ja, könnte sein.
Also zumindest kennen sie sich sehr lange schon, das sieht man daran. Ja. Ne?
Mhm. Eben, und sie besucht seine Mutter in München, die er seit Jahren nicht mehr besucht hat.
Ja, oder zumindest jetzt einmal kurz nach dem Krieg. Ne? Also, ja, genau. Also das ist ja auch... Also da sieht man wieder, wie eng diese Beziehungen auch sind.
Diese Netze eben. Und dadurch so ein schönes Exempel für dieses einerseits familiäre, persönliche, aber dann auch wieder künstlerische und auch politische Netzwerk, das sich hier eben über die deutschen Zonen, über die deutschen Länder spannt.
Ja, es ist total interessant und aufschlussreich. Ne? Also da sind wir jetzt weit auch nochmal über die Problematik mit dem Sohn hinausgegangen. Aber das liegt ja auch dran, weil der Sohn mit dem offenen Brief halt so sehr viele politische Fragen auch aufwirft, wie die beiden Systeme eigentlich miteinander funktionieren. Und man sieht einfach wirklich, wie schwierig das war, sich da irgendwie zu verorten und zu positionieren. Also das ist politisch hochinteressant, was wir da rausgearbeitet haben. Abgesehen davon, dass wir verstanden haben, dass Becher ein sehr widerwilliger Vater war.
Das haben wir auch verstanden, ja, genau. Widerwilliger Vater, das ist schön formuliert. Ja, dann glaube ich, können wir uns für heute wieder verabschieden von unseren Zuhörenden Toni Bernhardt
und Christine Eichhorn. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Das war Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast. Mit Christine Eichhorn und Toni Bernhardt.